ARD Sounds.
Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
All men created equal, endowed by our Creator with the unalienable rights of life, liberty and the pursuit of happiness.
Der berühmteste Satz aus der Unabhängigkeitserklärung der USA. Gelesen vor einigen Tagen von einem Laiendarsteller in der Hauptstadt Washington. Die Kernaussage: Alle Menschen wurden gleich erschaffen, mit unveräußerlichen Rechten, darunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Wir sprechen gleich mit einer Deutsch-Amerikanerin darüber, was davon geblieben ist, rund 250 Jahre nach dem Gründungsdatum der USA. Mein Name ist Ralf Borchert. Und es geht in Politik und Hintergrund um ein kleines europäisches Land, in das die Regierung von Donald Trump gerade tief eingegriffen hat, Bosnien-Herzegowina. Der Vorsitzende des EU-Ausschusses im Deutschen Bundestag, der Grünen-Politiker Anton Hofreiter, sagt:
Bosnien-Herzegowina, ein komplizierter Staat, in dem die korrupten Verwandten von Trump gerade versuchen, ihre ökonomischen Interessen durchzusetzen. Die Folge davon ist, sie haben dafür gesorgt, dass der hohe Vertreter von Bosnien-Herzegowina, der da den Friedensvertrag überwachen soll, der aus Deutschland stammt, der Christian Schmidt heißt, seinen Rücktritt hat, denn er steht ihren ökonomischen Interessen im Weg.
Im zweiten Teil von Politik und Hintergrund spreche ich mit Christian Schmidt, der aus Mittelfranken stammt, 5 Jahre lang Bosnien-Beauftragter war und jetzt auf Druck der Trump-Regierung gehen musste. Aber zunächst zum 250. Geburtstag der USA. Die Politikwissenschaftlerin Catherine Klüver-Ashbrook hat lange an der Harvard University gearbeitet. Sie ist jetzt bei der Bertelsmann Stiftung und sie hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht, Der amerikanische Weckruf. Darin warnt sie vor einem Ende der Demokratie in den USA in der bisherigen Form. Willkommen bei Politik und Hintergrund, Frau Klüver-Ashbrook.
Hallo, Herr Borchert, ich grüße Sie.
Die Feiern, die wir im Moment erleben in den USA, sind ja eher eine große One-Man-Show, eine Trump-Show. Es war ja noch nie eine Frau im Präsidentenamt in den Vereinigten Staaten. Lassen Sie uns mit einem Gedankenspiel beginnen. Hätte Kamala Harris die letzte Wahl gewonnen und nicht Donald Trump, wäre sie Präsidentin, wie würden dann die Feiern jetzt aussehen? Völlig anders?
Ja, völlig anders, weil vor allen Dingen wir natürlich nochmal in den letzten Wochen verdichtet gesehen haben, wie diese Regierung gerne, besonders die Gründungsgeschichte der USA, gerne umerzählen würde in eine Geschichte der weißen Männer, die keine Sklavenhalter waren, die tatsächlich diese starken Verbindungen an die ursprünglichen Pilgrims haben und diese Bilder Amerikas durchzusetzen. Die Amerikaner sollen sich nicht schämen für die Geschichte der Sklaverei, also die Kernsünde Amerikas, wenn man so will. Kamala Harris würde das ganz anders machen, natürlich aus ihrer Person. Sie würde tatsächlich die Idee von E Pluribus Unum, was auf jedem Dollarschein draufsteht, aus vielen Eins, also gerade der Gedanke, den unsere Staatstheoretikerin Hannah Arendt so begeistert hat, dass die USA eben keine Blut- und Bodennation ist, sondern eben ein Bekenntnis zu demokratischen Werten, denen jeder quasi folgen kann, wenn er möchte, dass man dem Amerikaner werden kann durch Bekenntnisse. Sie hätte sehr gesetzt auf die Vielfalt Amerikas, auf die Stärke aus der Vielfalt, die eben alles, was Amerika ausmacht, beeinflusst. Das wäre ihr Narrativ gewesen zum 250.
Versuchen wir nochmal, diese 250 Jahre zurückzugehen und auf die Situation, die historische, zu schauen, wie sie damals war. Die damaligen Kolonien haben ja eigentlich genau das bekämpft, was heute im Ansatz wieder zurückzukehren scheint: monarchische Herrschaft. Sie haben sich unabhängig erklärt von einem englischen König. Damals herrschte exekutive Willkür. Es gab keine wirkliche Gewaltenteilung. Und genau das versucht Donald Trump jetzt irgendwie zurückzubringen, oder?
Ja, nicht nur oder, sondern es ist keine Frage, sondern er würde von sich selber sagen, das sind seine absoluten Rechte. Und in der Entscheidung in diesem Jahr am Montag vom Obersten Gerichtshof, wo quasi nochmal die Idee der sogenannten Unitary Executive Theory, dass dem stattgegeben wurde, nämlich dass der Präsident, in diesem spezifischen Urteil ging es darüber, ob der Präsident unabhängige vom Kongress eingesetzte Kontrollbehörden wie die Medienaufsicht oder die Finanzaufsicht oder auch die Notenbank, dass er da über Personalien bestimmen kann, also Hire and Fire betreiben kann und ihm noch mehr Macht zugesprochen hat, also wirklich alles was die Exekutive umfasst, im Weißen Haus noch zu verfestigen. Das hat jetzt der Oberste Gerichtshof entschieden. Also wird die Macht der Exekutive noch mehr gestärkt. Und tatsächlich ist es eben genau so, wenn man die Unabhängigkeitserklärung liest, und sie ist nicht besonders lang, aber das letzte zwei Drittel ist eben genau eine ziemlich deutliche Anklageschrift gegen König Georg III., in dem die neuen Kolonialstaaten sagen, er hat nur das Land mit willkürlichen Steuern überzogen. Da sind wir bei den Zöllen heutzutage. Er hat Militär auf die Straßen Amerikas gestellt. Da sind wir bei ICE. Also es gibt zu viele Parallelen in der Tat. Und natürlich da zusätzlich auch das Gehabe des Präsidenten, der Tribut gerne hätte. Gerade ist er mit dem Jet, den ihm die Kataris geschickt haben zur Eröffnung der Präsidentialbibliothek von Teddy Roosevelt geflogen. Also er verlangt Tribut und er verlangt es auch von den Medien, von den freien Medien. Wir sind schon nah an der Zensur. Also hier sind lauter Dinge, gegen die sich die Originären, die Verfassungsväter gegen gewehrt haben, das eben nicht wollten und vor allen Dingen immer wieder die Macht im Volke verankert haben wollten. Und jetzt gewinnt gerade nicht nur argumentativ, sondern eben auch am Obersten Gerichtshof die Auslegung der Verfassung, die eben genau dieser Stärke der Exekutive Aufwind gibt, also ihn quasi neo-royal in seiner Art und Weise der eigenen Auslegung bestärkt.
Man kann ja auch sagen, die amerikanische Demokratie hat schon andere Existenzkrisen überlebt. Es gab einen Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert, es gab die Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren, es gab die Vietnamkriegsproteste, Watergate und so weiter und so fort. Immer gab es eine Korrektur, eine Gegenbewegung. Kann man auch heute darauf hoffen, dass Donald Trump vielleicht schon bald Vergangenheit ist?
Also ich glaube, das wäre in der Tat jetzt zu einfach. Donald Trump, die Person, wird Vergangenheit sein. Das liegt allein schon an seinem Alter. Aber wenn das nur, in Anführungszeichen, parlamentarische oder legislative Veränderungen wären, dann wäre das vielleicht eine Sache. Aber wie wir auch in Ungarn oder im Übrigen auch in Polen sehen, wo sich die Koalition um Donald Tusk schon die ganze Zeit darum bemüht, aus einer noch existenten Demokratie wieder eine liberale Demokratie zu machen, indem sie das Justizsystem wieder in eine demokratische Richtung dreht, dass das sehr schwierig ist, wenn man das einmal verloren hat. Und in den USA ist eben das der Geniestreich in Anführungszeichen der strukturellen Elemente um Donald Trump, nämlich das System so tiefgreifend zu verändern, so dass sie es eben nicht schnell zurücknehmen können, so dass sie nicht eben wie in ein klassischer politischer Bewegung mit einer neuen Wahl neue Akzente setzen können. Das existiert mit Absicht. Vor allen Dingen eben auch, weil diese Strategen aus diesen ganzen Bewegungen der amerikanischen Geschichte gelernt haben. Und sie trauen sich sehr viel. Sie haben eben angesprochen die Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung. Das sind diese großen Wahlrechtsreformen gewesen, die es einfacher gemacht haben, Minderheitenrepräsentanz in den Kongress zu bekommen. Schon jetzt, schon im letzten Jahr, als der Kampf um Texas losging, um die Wahlkreiszuschneidung und Texas, da sagte ein texanischer demokratischer Abgeordneter, machte nochmal ganz deutlich, worum es jetzt geht. Schon jetzt ist im Bundesstaat Texas die Stimme eines Latinoamerikaners, eines Afroamerikaners nur noch 2/3 so viel, beziehungsweise nur noch 1/8 so viel wert wie die Stimme eines weißen Amerikaners. Und hier verschieben sich Dinge, die sie eben dann in einer Legislatur nicht mehr zurückbekommen. Vor allen Dingen, weil sich diese Regierung auch so stark auf die Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs stützt. Denken Sie an die Präsidentschaftsimmunität, die Entscheidungen, eben die 3 Entscheidungen aus der letzten Woche, die tatsächlich nochmal verstärken, wie im Weißen Haus gearbeitet werden kann.
Es gab aber in der vergangenen Woche auch das Geburtsrechtsurteil des Obersten Gerichts des Supreme Court gegen Trump. Also es gilt nach wie vor die Verfassung, haben immerhin 6 von 9 Verfassungsrichtern noch einmal bestätigt.
Aber vielleicht eben USA, nur 6.
Aber vielleicht eben nur 6. Trotzdem hat das Oberste Gericht ja nicht jedes Mal Trump bisher recht gegeben. Und es gibt im Kongress zumindest einzelne Stimmen des Protests inzwischen. Sind das Hoffnungszeichen, dass Trump möglicherweise den Höhepunkt seiner Macht überschritten hat? Auch der Iran-Krieg ist unpopulär. Oder sitzt er nach wie vor so fest im Sattel, dass es immer weitergeht mit dem Macht an sich ziehen von diesem Präsidenten?
Ja, ich glaube, man muss vielleicht auch mal die Person Trump von der Funktion trennen, dessen, was die Systemarchitekten nach vorne haben wollen. Denn sie wollen ja einen Trump ersetzt sehen mit jemandem, der die Radikalisierung noch weiter vorantreibt. Sie bauen die Landebahn für diese verlängerte Bewegung. Dann gibt es Donald Trump die Person. Auch das haben wir wieder in dieser Woche gehört, wie unglaublich er sich historisch tatsächlich sich bereichert hat an diesem Präsidentschaftsamt, wie das auch natürlich weiterhin eine große Absicht von ihm ist. Ich habe den Qatari Jet, mit dem er zu Teddy Roosevelts Bibliothekseröffnung geflogen ist, schon angesprochen. Aber tatsächlich auch, wie er verbunden ist mit all den Unternehmen, für die er jetzt neue Möglichkeiten schafft und. Also der Grift und die böswillige Bereicherung, die steht für Donald Trump im Vordergrund. Das hat er ja auch gesagt, als er in den Flieger nach China gestiegen ist. Das Schicksal der Amerikaner ist damals verbunden mit dem Irankrieg ihm eigentlich egal. Und das wirtschaftliche Vorankommen ist ihm eigentlich eben Schnuppe. Und das merken natürlich die Amerikaner auch. Das überlegen auch die Strategen in der Republikanischen Partei. Das ist natürlich mit dem Trumpismus, der stark mit der Person Trump verbunden ist, nicht mehr so weit her ist. Aber nehmen wir mal an, die Demokraten schaffen den absoluten Durchmarsch jetzt bei einer Kongresswahl. Dann haben sie aber auf der anderen Seite so viel Macht schon im Weißen Haus verdichtet, dass sie legislativ sehr wenig für Amerikaner auf die Straße bringen werden. Sie werden Demokraten haben, die sehr genau hinschauen, die Rechenschaft verlangen, die die Kontrollarbeit noch besser machen können. Das sehr wohl. Aber wird sich das Leben der Amerikaner in den 2 Jahren von 2026 bis 2028 merklich verändern, weil die Demokraten im Kongress sitzen, nachdem ihm schon in der Funktion des Kongresses so viel Kontrolle abgesprochen ist, das wage ich zu bezweifeln. Das heißt, sie haben ein Patt. Die Amerikaner werden in diesen 2 Jahren nur noch mehr Vertrauen in die demokratischen Funktionen verlieren, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sich viel verändert für die Amerikaner.
Fazit, Catherine Klüver-Ashbrook. Sie sind Deutsch-Amerikanerin, 250 Jahre USA. Glauben Sie nach wie vor an dieses Land? Sie waren jetzt sehr kritisch, aber es gibt ja auch diesen Vorbildcharakter noch. Es gibt die lokale, die regionale Ebene, wo es vielleicht noch anders aussieht als im Weißen Haus. Gibt es den amerikanischen Traum noch? Glauben Sie daran, dass vielleicht doch irgendwann eine Gegenbewegung dieses Land wieder zurück zu den demokratischen Verhältnissen führt, die auch in der Unabhängigkeitserklärung gemeint waren vor 250 Jahren?
Ich glaube, viele Amerikaner haben an sich auch noch den Anspruch. Die National Public Radio hat in dieser Woche genau diese Frage gestellt. Fühlen Sie sich noch patriotisch? Fühlen Sie sich als Amerikaner? Und die knappe Mehrheit sagt, ja, sie sind patriotisch, aber eine overwhelming majority sagt, sie machen sich große Sorgen über die Zukunft des Landes. Und in meinem amerikanischen Pass steht ein Zitat von Bill Clinton drin. Da sind immer viele Zitate abgedruckt auf den Seiten, den Passseiten. Da steht drin, everything that is wrong with America can be fixed with everything that is right about America. Und ich glaube, für mich selbst empfinde ich gerade diese Zeit, besonders eben die Schmerzen des unteren 2/3 der amerikanischen Volkswirtschaft gerade durchlaufen muss, weil dieser amerikanische Präsident einen Kulturkampf über ihren Köpfen austrägt, den sie sich vermeintlich gewünscht haben, aber dessen Auswirkungen sie nicht erkannt haben. All diese Dinge, diese Perfidie, dieses Dunkle empfinde ich prinzipiell als so unglaublich undemokratisch. Ich habe Amerika als meritokratisches, als offenes, als interessiertes Land wahrgenommen. Auch so vieles, was die Menschen jetzt gerade in der Weltmeisterschaft von den USA mitnehmen. Auch das ist Amerika. Es ist ein riesiges Land. Es ist ein Land, um die sich die Menschen weiter engagieren wollen, in dem Anspruch, den auch Hannah Arendt hatte, eine Vita Activa zu führen, also präsent zu sein für die Gemeinschaft. Auch das kann Amerika wieder leisten. Die Hoffnung stirbt in diesem Sinne zuletzt. Und wie Robert Kennedy es sagte, als er in Südafrika über Apartheid sprach, da sagte er, wir haben alle die Möglichkeit und die Verpflichtung, uns gegen die Verzweiflung zu wenden. Denn die Verzweiflung ist eine Todsünde wie jede andere. Und das ist die Aufgabe, die Amerikaner im Einzelnen haben, aber die wir natürlich auch haben, wenn es darum geht, unsere Demokratie, unsere Art und Weise, miteinander umzugehen, unsere Minderheiten zu schützen und trotzdem eben dafür zu sorgen, dass Entscheidungen in der Mehrheit getragen werden und dass wir dort innovativ vorausgehen. Das sind unsere Verpflichtungen, die müssen wir hier wahrnehmen und die Amerikaner eben auch. Und da muss ich weiterhin optimistisch auf die Grundseele meiner Landsmänner vertrauen.
Catherine Klüver-Ashbrook, vielen Dank. Jetzt in ein europäisches Land auf dem westlichen Balkan, in dem die USA ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Bosnien-Herzegowina. Bis vor kurzem war ein Deutscher dort, hoher Repräsentant der internationalen Gemeinschaft, der frühere CSU-Bundestagsabgeordnete und Ex-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt. Ihn begrüße ich jetzt in Sarajevo. Herr Schmidt, Sie waren nach Ihrer Rücktrittsankündigung im Mai die ganz offensichtlich auf Druck der USA erfolgt ist, noch bis 30. Juni im Amt. Jetzt können Sie endgültig Bilanz ziehen. Was bleibt für Sie persönlich nach 5 Jahren als Bosnien-Beauftragter? Wurden Sie da jetzt als Europäer aus dem Amt gedrängt, damit die Trump-Administration künftig in Bosnien allein das Sagen hat?
Das wird nicht der Fall sein. Trotzdem haben die Amerikaner traditionell in Bosnien eine ganz, ganz wichtige Rolle. Man könnte sagen, dieser Dayton-Vertrag, der ja zuerst zu einem Waffenstillstand und zu einer Beendigung des Genozids geführt hat und der Aggression, ist eine Pax Americana mehr als alles andere. Die Europäer waren immer dabei. Aber soll ich sagen, bis heute tun sich die Europäer immer schwer, eine gemeinsame Linie zu finden.
Vielleicht können wir, weil Sie den Dayton-Vertrag ansprechen, den zu Beginn auch noch mal ein Stück weiter erklären. Damals nach dem Bosnienkrieg 1992 bis 1995 mit mehr als 100.000 Toten hat das Friedensabkommen von Dayton nicht nur eine sehr zerbrechliche Zentralregierung in Bosnien-Herzegowina geschaffen, sondern auch 2 halbautonome Teilstaaten, die Muslimisch-Kroatische Föderation und die serbische Republika Srpska Teilrepublik. Und der hohe Repräsentant, der Sie waren in den vergangenen Jahren, wurde eigentlich ja doch mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet. Sie konnten Gesetze erlassen, Sie konnten gewählte Amtsträger entlassen. Aber wenn Sie sagen, das war eine Pax Americana, dann waren Ihre Vollmachten am Ende eher eingeschränkt?
Ich habe eingeschränkt von ihr den Gebrauch gemacht. Ich will auch darauf hinweisen, dass bis letztes Jahr die Amerikaner außerordentlich unterstützend waren für den Hohen Repräsentanten. Ich habe in den 5 Jahren meiner Amtszeit, das gerade noch mal nachgerechnet, 25 gesetzliche Anordnungen erlassen. Das heißt 5 pro Jahr. Und mehr sollte es auch nicht sein, weil ich ja nicht der Regierungschef des Landes bin, sondern nur dafür sorgen soll, nur in Anführungszeichen, dass das Friedensgebot und das gegenseitige Verstehen Richtung europäische Integration gefördert wird und dort, wo es gebrochen wird, ich dann reagiere. Das hab ich getan. Eigentlich ist dieses Dayton-Abkommen sollte ja übergehen in die Vorstellung einer europäischen Integration, Mitgliedschaft in der EU, so dass man das alles nicht mehr braucht. Leider ist das eine Erwartung, ein Wunschdenken, das so nicht in Realität übergeht. Bis heute haben die Politiker in Bosnien-Herzegowina es nicht geschafft, die Voraussetzungen für die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union zu schaffen.
Vielleicht schauen wir nochmal auf den Grund, warum sie jetzt gehen mussten. Es ging ja im Zentrum der aktuellen US-Interessen offenbar auch um ein Investitionsprojekt, eine Pipeline für Flüssiggas von Kroatien nach Bosnien. Die wurde von der EU, der Europäischen Union, auf den Weg gebracht, aber dann nicht europäisch finanziert. Und jetzt will ein offenbar Trump-nahes US-Unternehmen rund 1,5 Milliarden US-Dollar dort investieren. Haben Sie sich da quergestellt, den Amerikanern in den Weg gestellt, das blockiert?
Nein, überhaupt nicht. Das Querstellen kann man allenfalls daran erkennen, dass ich die Rechtsstaatlichkeit eingefordert habe. Das ist eine Wichtigkeit. Rechtsstaatlich heißt, dass auch der Grund und Boden, der verwendet wird für diese Pipeline, auch im Besitz des Staates sein muss, beziehungsweise in der Verfügungsgewalt. Das ist immer noch kompliziert, weil das kommunistische geeignete Grundvermögen der Tito-Zeit bis heute in Bosnien-Herzegowina nicht sauber, wenn Sie das Wort gestatten, verteilt worden ist. Wem gehört was? Und daran hängt auch solch eine Investition. Da hatte ich mir ein bisschen mehr Unterstützung von amerikanischer Seite erwartet. Die ist nicht gekommen. Gleichzeitig muss ich sagen, sie hatten auf den Übergang dieser Pipeline von EU auf US hingewiesen. Was soll denn die Pipeline? Die Pipeline hat den Zweck, Bosnien-Herzegowina von Gazprom unabhängig zu machen.
Also von 28, Russland unabhängig zu machen.
Von Russland unabhängig zu machen und nicht in erster Linie den Green Deal der Europäischen Kommission umzusetzen, dass nur erneuerbare Energien genutzt werden. Da stelle ich fest, mit einer gewissen Enttäuschung, dass wir keine konzise europäische Energiepolitik haben. Baut man jetzt eine Pipeline, ja oder nein? Das ist eine ungelöste europäische Frage und das muss man auch offen ansprechen und diskutieren. Man kann den Amis gar nicht vorwerfen, dass sie jetzt in diese Lehre hineingegangen sind. Man muss eher die Schlussfolgerung ziehen, dass wir Europäer halt ziemlich kompliziert sind und manchmal uns selbst im Wege stehen.
Kommen wir nochmal auf die Rolle der Amerikaner, der Trump-Administration, Herr Schmidt. Es gibt ja auf dem Balkan nicht nur diese Pipeline, um die es jetzt geht, von Kroatien nach Bosnien, Flüssiggas. Es gibt weitere Investitionsprojekte, etwa von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. In Serbien hat er ein Projekt mitten in der Hauptstadt Belgrad zwar gestoppt, aber in Albanien beispielsweise will Kushner trotz Protesten weiter ein Luxusressort um eine bisher unbewohnte Insel in einem Naturschutzgebiet hochziehen. Den Trump-Leuten sind innenpolitische Folgen ihrer Wirtschaftsinteressen ja offenbar weniger wichtig, wenn nicht sogar egal in vielen Fällen. Wenn Sie jetzt schauen, wie diese Trump-Administration in Bosnien-Herzegowina vorgegangen ist und vorgeht, sind das nackte Wirtschaftsinteressen und am Ende zieht dann doch Europa den Kürzeren?
Wir Europäer merken gerade im Augenblick nicht vollständig offensichtlich, dass wir die Region teilweise an die USA verlieren. Denn Investment bedeutet Geld, das bedeutet Öffnung. Und ich höre durchschimmern bei manchen amerikanischen Überlegungen, wir gehen in die Länder, in die die EU noch nicht komplett mit ihrem Regelwerk vorgegeben ist und das vorgibt. Wir gehen dorthin, wo man leichter investieren kann. Das heißt natürlich auch, dass diese Prinzipien dann auch Gefährdungen im Ökonomischen, aber auch für die Rolle der Europäer geben können. Diese Länder sind keine großen Superpowers im ökonomischen Sinne. Der ganze Westbalkan steht für 1,5% des Bruttosozialproduktes der Europäischen Union. Aber es ist eine Schlüsselregion. Diese Länder müssen jedenfalls sehr, sehr nahe an der EU und mit der EU sein. Eine Politikerin hat gesagt hier in Bosnien, wir wollen ja nicht der 51. Mitgliedstaat der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Und deswegen gehen die Frage an die Politiker, die Local Politiker, wie man sagt. Es geht aber schon auch nochmal an die Europäische Union.
Es ist ja immer noch nicht entschieden, wer Ihnen im Amt des Bosnienbeauftragten nachfolgt. Es gibt seit dem 1. Juli einen Übergangsbeauftragten, das ist Ihr bisheriger Stellvertreter, ein Amerikaner, ein Karrierediplomat, Louis Krishok. Aber wer langfristig nachfolgt, da gab es zwar zwei Kandidaten, einen Kandidaten der Amerikaner, einen der Europäer, vor allem Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens. Und man hat sich nicht geeinigt bisher. Droht da das Amt geschwächt zu werden? Also es geht ja auch um die Frage, was ein künftiger Beauftragter noch für Kompetenzen hat. Oder gibt es da im Hintergrund sogar Bestrebungen, das Amt des Bosnienbeauftragten, des Hohen Repräsentanten gar abzuschaffen?
Die Bestrebungen gibt es. Ich halte das im gegenwärtigen Blick auf die Lage für viel zu früh. Die nächsten Jahre muss ein handlungsfähiger Hoher Repräsentant noch da sein. Ich darf schon sagen, dass ich auf massiven Druck und man kann davon ausgehen, dass die Gespräche nicht sehr freundlich gewesen sind, ohne dass mir in irgendeiner Weise sozusagen ein Fehlverhalten vorgeworfen worden ist. Daran hätte ich aber sehr, sehr stark dann dagegen interveniert. Nein, das ist nicht der Fall. Es ist eine politische Entscheidung, die ein Stück schon mit der Frage Dayton und die Zukunft von Dayton zu tun hat. Ich habe, wenn Sie so wollen, mit meiner Ankündigung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 12. Mai meine Entscheidung getroffen, dass ich meine persönliche Situation eintausche gegen den Fortbestand des Hohen Repräsentanten und des Office. Es gab Versuche in dem Sicherheitsrat, der da gar nicht dafür zuständig ist, durch eine sehr starke russische Position, durch ein russisches Veto, irgendwie zu versuchen, dass zukünftig es keinen Hohen Repräsentanten mehr gibt. Das ist verhindert worden. Ich bin da für mich selber gut zufrieden, dass das gelungen ist. Aber ich habe damit einen hohen Einsatz gegeben. Ich würde schon sehr es bedauern, wenn trotz des hohen Einsatzes, nämlich meines Rückzugs, es dann doch keine Fortsetzung gibt. Ich bin optimistisch, darf aber auch hier den europäischen Mitgliedstaaten sagen, Italien, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Spanien und die EU sind die, die im Verwaltungsrat sitzen für den Hohen Repräsentanten. Nun kommt aber bitte endlich mal zu Potte. Es ist bisher nicht gelungen, einen gemeinsamen Kandidaten zu präsentieren. Das ist nicht gut, das zeugt auch nicht von einer stringenten europäischen Zusammenarbeit.
Würden Sie so weit gehen, wenn das Amt geschwächt oder gar abgeschafft würde, dann würden die nationalistischen Kräfte wieder so gestärkt in Bosnien-Herzegowina, dann in der Folge vielleicht auch in anderen Ländern des Westbalkans, dass wieder hoher Konflikt, wenn nicht Krieg drohen würde?
Krieg sehe ich nicht, aber das Missverständnis, das ich da und dort beobachte, ist die Meinung, man könne einen ethnisch interessenmäßig begründeten Konflikt im Balkan auf ein kleines Gebiet begrenzen. Das ist nicht der Fall. Natürlich ist meine große Befürchtung, dass wieder versucht wird von Seiten gewisser Kräfte in der Republika Srpska. Da kommt dieser besagte Herr Dodik ins Spiel, der mich zu seinem Lieblingsfeind erklärt hat und übrigens auch mit starken Lobbyinteressen mehrere Millionen investiert hat, professionell, damit ein Klima in vor allem den USA entsteht, in dem es heißt, Schmidt sollte seinen Dienst beenden. Wenn der meint, dann es wäre der Weg frei, um dann Sezession, Unabhängigkeit, Spaltung dieser kleinen Republika Srpska mit ca. 800.000 Einwohnern und einem Bruttosozialprodukt, das vielleicht dem der Stadt Landshut entspricht, zu machen, dann droht Gefahr auch für Serbien, weil Serbien sich dann verhalten muss. Wollen man die serbischen Geschwister dann in ein Großserbien aufnehmen? Um Gottes Willen, bisher hat das auch Vucic, der serbische Präsident, nicht gesagt. Aber ich darf daran erinnern, dass diese Ansätze die waren, die 1989 mit der inzwischen sehr bekannten, berühmten Rede von Herrn Milosevic, der serbischen Präsidenten, der auch im Kriegsverbrechertribunal ja verurteilt worden ist, dass dieser Milosevic gerade dieses Großserbien ausgerufen hat. Das heißt, wir bewegen uns geschichtlich auf sehr dünnem Eis. Und deswegen bitte alles dafür tun, dass Bosnien-Herzegowina zusammenbleibt und nicht auseinanderfällt.
Herr Schmidt, kommen wir zum Schluss. Sie waren nicht nur Bosnien-Beauftragter, Sie waren Bundeslandwirtschaftsminister, Sie waren als CSU-Bundestagsabgeordneter, aber vor allem Ihr Leben lang auch Außen- und Sicherheitspolitiker mit immer guten Beziehungen in die USA. Was machen Sie jetzt in Zukunft? Sich schlicht daheim in Mittelfranken zur Ruhe setzen?
Also die eine oder andere Kirchweih in Mittelfranken kann mich jetzt dann vielleicht wieder mal sehen. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich da zu unruhig bin, als mich zur Ruhe zu setzen. Ich bin ehrenamtlich Präsident der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft, die sich gerade um die transatlantischen Beziehungen kümmert. Gehe in dieser Funktion auch gerade nächste Woche zum NATO-Gipfel nach Ankara. Ich habe den Vorteil, in meinem Alter, ich wäre jetzt 69, nicht nach allem greifen zu müssen, sondern sehr auszuwählen. Es könnte sein, dass ich auch in absehbarer Zeit ein Büchlein schreibe, das sich mit den Perspektiven für den Westbalkan innerhalb der europäischen Integration beschäftigt. Also ich habe vieles vor. Schauen wir mal, wohin wir kommen.
Sagt Christian Schmidt, bis vor kurzem Bosnien-Beauftragter. Redaktionsschluss für diesen Podcast war Freitag, 3. Juli, 18 Uhr. Das war Politik und Hintergrund mit Ralf Borchardt. Wenn Sie mehr zum bevorstehenden NATO-Gipfel in Ankara erfahren wollen, den Christian Schmidt eben angesprochen hat, dazu noch ein Hörtipp. Braucht die NATO inzwischen die Ukraine? Fragen wir in unserem Update des Podcasts Die Entscheidung. Zu hören in ARD Sounds.